Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zur neuen Folge We Talk Security. Heute wollen wir uns einem ganz speziellen Thema widmen. Das Thema ist IT-Sicherheitszertifizierungen. Der Titel der Folge lautet: Zertifiziert zukunftsfähig, wie Unternehmen von IT-Security-Standards profitieren. Und ich habe einen Gast, den werden die Hörer schon mal in der Sendung mitbekommen haben. Markus Bartsch, er ist fürs Business Development IT Security beim TÜV Informationstechnik GmbH tätig. Hallo Markus.
Hallo.
Jetzt fangen wir mal mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage an. Viele Hörer werden mit dem TÜV wahrscheinlich die Untersuchung ihres Autos in Verbindung bringen. Was macht ihr eigentlich genau im digitalen Bereich?
Die TÜV-ET, die ja zur TÜV-Nord-Gruppe gehört, wir machen IT-Security-Prüfungen. Im Vergleich zum Auto ist es quasi so, beim Auto geht es darum, da überprüft der TÜV ja, ob das Auto alle möglichen Safety-Standards eingehalten hat, ob die Bremsen funktionieren, ob das Auto eine Gefährdung sein kann etc. Und bei der Security, da geht es darum, dass ein Mensch irgendwelche Dinge vornimmt, die dann vielleicht zu Problemen führen können. Und im digitalen Bereich ist der TÜV Nord natürlich auch im Safety-Umfeld tätig. Immer mehr wird dort digitalisiert. Wir von TÜV-IT sind aber spezialisiert zu prüfen, ob Komponenten oder Produkte IT-Security-Funktionalitäten implementiert haben, damit ein Cyberattacker nicht durchkommt, oder ob das gesamte Unternehmen entsprechend sich auch um die Security-Fragestellung kümmert und ob da auch eine vernünftige Awareness da ist. Das heißt, dann gibt es in diesem Unternehmen ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem.
Dann frage ich mal so ganz direkt, was zertifiziert ihr genau?
Zum einen, ob IT-Security-Produkte oder Systeme dann ihre Schutzmaßnahmen, die gegenüber Angriffen implementiert worden sind, ob die vernünftig greifen oder eben, ob da ein Informationssicherheitsmanagement nach ISO 27000 oder nach der Grundschutzmethode aufgebaut ist. Bei den Komponenten und Lösungen, die ein IT-Security-Lösungsdienstleister zur Verfügung stellt, da hat man ein anderes Verfahren. Das sind die sogenannten Common Criteria oder ISO 15408. Ein sehr aufwendiges Prüfverfahren, aber dieses wird für speziell hoheitliche oder hochsichere Systeme international angewandt.
Dann frage ich jetzt mal so ganz konkret, auch um das selber ein bisschen zu verstehen, was ist der Unterschied, ob sich ein Unternehmen zertifizieren lässt oder ein Unternehmen seine Security-Produkte zertifizieren lässt? Jetzt nochmal mit einem kleinen Einschub mit rein. Wenn ich jetzt als Unternehmen zertifiziert bin, sind dann auch automatisch meine Produkte zertifiziert, also Security-Produkte, um genau zu sein, zertifiziert? Oder ist da ein feiner Unterschied?
Ja, das hätten die Unternehmen natürlich sehr gerne, nach dem Motto, wenn ich jemanden habe, der sich unternehmensweit um IT-Security-Fragestellungen kümmert, also die Awareness ist da, ich habe ein Informationssicherheitsmanagement umgesetzt im gesamten Unternehmen, genau das fragt ja auch diese ISO 27000 ab oder auch die Grundschutzmethode in einer gewissen Art und Weise, dann ist es sicherlich so, dass man sich um Security kümmert, was aber noch lange nicht bedeutet, dass die Produkte und Komponenten, die ein solcher Hersteller anbieten könnte, dass diese dann natürlich vernünftig eine Security-Robustheit mitbringen. Also wenn man jetzt an Firewall-Produkte denkt oder an Smartcards für die Bankindustrie oder für einen elektronischen Ausweis oder vielleicht an die Security eines Betriebssystems, meinetwegen von Microsoft, denkt, dann muss man natürlich dort in diese Komponenten nochmal genauer reinschauen, genau gucken, okay, welche Schutzmaßnahmen bietet dieses Produkt und ist das auch vernünftig umgesetzt, um auch sehr versierte Cyber-Attacker außen vor zu halten, ja oder nein?
Ganz allgemein gefragt, welche Vorteile bieten mir als Unternehmen, solche Zertifizierungen durchzuführen, sei es jetzt für mich als Unternehmen oder auch für meine Security-Produkte?
Für das Unternehmen ist der Vorteil irgendwie offensichtlich, wenn man sich eigentlich gar nicht um Security kümmert, dann ist man vielleicht auch sehr schnell Opfer einer Ransomware-Attacke und weiß nicht mal, was man dann tun soll. Die Mitarbeiter des Unternehmens selber sind, sofern sie dann auch am digitalen Prozessen teilhaben, auch überhaupt gar nicht geschult und wissen überhaupt nicht, was für Cyberbedrohungen es irgendwie geben könnte. Das heißt, so etwas sollte man so oder so machen, ob mit oder ohne Zertifizierung, man sollte sich schon um Security kümmern, Punkt. Wenn man das noch mit einem Zertifikat nachweist, dann ist es eigentlich nichts anderes als eine Urkunde, okay, dieses Unternehmen hat sich drum gekümmert, nach der und der Vorschrift, das wäre dann zum Beispiel ISO 27000, und dann kann man auch gegenüber anderen zeigen, guck mal, ich habe mich darum gekümmert. Es gibt dann noch so Derivate im Automobilzulieferumfeld, heißt es dann TISAX, und im industriellen Umfeld, dann gibt es auch so Managementsysteme. Grundsätzlich ist das erstmal das, was man fürs Unternehmen dabei hat. Wenn es jetzt um IT-Security-Komponenten geht, weil man ein Lösungsdienstleister ist für IT-Security-Lösungen und diese Lösungen haben auch Security-Features, dann ist es in der Tat so, dass der ein oder andere Hersteller aufgrund von behördlichen Auflagen diese sowieso erfüllen muss, wenn er im Government-Umfeld was vertreiben möchte. Und die eine oder andere Industrie guckt natürlich auch schon da drauf, okay, ich setze jetzt das Security-Produkt XY für mein Unternehmen ein. Und dann kann es natürlich hier und da in Ausschreibungsunterlagen schon vorkommen, dass sie sagen, okay, die und die Zertifizierung sollte diese Komponente mitbekommen. Ansonsten fällt die bei unserer Ausschreibung aus. Das kann passieren.
Also ist eigentlich jetzt die nächste Frage, die mir jetzt durch den Kopf gespukt ist, eigentlich schon so ein bisschen mit beantwortet, mit Ausschreibung und so weiter. Jetzt weiß ich aus der Vergangenheit oder auch schon mal vom Hörensagen, ISO 27001, diese Zertifizierung, wenn ich das als Unternehmen machen will, sehr teuer, sehr aufwendig. Wie kann ich denn so ein Return of Investment messen?
Muss ich kurz widersprechen? Die Prüfung von ISO 27000 ist gar nicht so teuer. Also das, was der TÜV dann kriegt oder ein anderes Prüfunternehmen, das ist gar nicht so viel. Aber wenn das Unternehmen sich in die Situation bringen möchte, diese Prüfung zu bestehen und man hat erstmal gar nichts gemacht, dann muss man natürlich schon einen gewissen Aufwand betreiben, der aber bei weitem nicht so teuer ist, wie falls man Opfer einer Cyberattacke wird. Dann wird es ja meist noch teurer. Der Return of Invest ist dann sicherlich die, vielleicht natürlich können die Leute an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen besser schlafen. Die andere Sache ist natürlich die, wenn man sowieso in einem brisanteren Sicherheitsumfeld tätig ist und das sowieso eine Hausaufgabe ist, die man machen muss, dann ist über kurz oder lang und auch in Zukunft wird es so sein, also entweder ich mache das so oder ich bin aus diesem Geschäft so langsam raus. Also da wäre an der Stelle der Return of Invest. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und wir gehen von IT-Security-Komponentenherstellern aus, ob Software oder Hardware oder was auch immer, dann ist es in der Tat auch so, wenn ich eine IT-Security-Komponente in Zukunft in Europa verkaufen möchte, dann müssen laut dem CRA oder dem CSA bestimmte Security-Prüfverfahren dann auch genutzt werden. Ansonsten habe ich es bei dem einen oder anderen Security-Komponente schwer, es überhaupt im Markt noch vertreiben zu können. Das heißt also, auch dort wird man quasi auf EU-Ebene sogar schon dahingehend gepusht, dass man das dann auch zu machen hat. Ansonsten wird es schwierig mit dem Vertrieb der eigenen Security-Komponenten.
Du hast es ja eigentlich schon angedeutet, wahrscheinlich ist das so eine individuelle Frage, aber welche Herausforderungen ergeben sich denn für ein Unternehmen, wenn ich so eine Zertifizierung durchführen will? Was sind da so Fallstricke?
Die ersten Fallstricke, also wir kriegen das immer mit, wenn wir komplett neue Kunden haben, die sich eigentlich für die Security auch wirklich neu ist. Dann haben wir in den ersten Gesprächen, und normalerweise gehen wir das immer mit einer Gap-Analyse oder einem Workshop an, dann erklären wir auch erstmal, was diese Unternehmen überhaupt erstmal machen müssen, wo die Probleme überhaupt liegen. Dann gibt es meist ein großes Hallo. Und wenn es dann noch um alte Security-Komponenten geht, dann, weil es dann sehr formal schnell wird, dann sagen wir auch, okay, du musst erstmal aufschreiben, gegen was für Angriffe du dich denn schützen willst und mit welchen Methoden. Und das muss auch in sich konsistent sein und du musst es beschreiben können und darlegen können. Und wenn du davon was hast, dann ist das toll. Wenn du da aber noch nichts hast, dann musst du dann natürlich noch was machen. Und daraus ergeben sich dann natürlich in dem Nachweis, ob das wirklich so umgesetzt ist, dann vielerlei Schritte, an die vielleicht auch ein Hersteller einer Security-Komponente so noch gar nicht gedacht hat. Wie unter anderem so etwas wie Auflagen für Security in der Entwicklungsumgebung. Wenn dann ein Hersteller sagt, oh, wir entwickeln, unsere Entwickler sind im Homeoffice und die entwickeln dort, schön zu Hause in ihrer Mietwohnung, dann müssten wir jetzt als Security-Prüfdienstleister sagen, ja, für niedrige Sicherheit, okay, meinetwegen, aber du willst ja gerade in einer höheren Stufe rein, dann reicht das nicht so ganz und dann ist das doof mit dem Homeoffice, so als kleines Beispiel. Und das sind so die Dinge, die vielleicht, wenn jemand neu ist und sich dort prüfen lassen will, vielleicht so ein bisschen schockierend ist. Aber es ist natürlich wichtig, dass man sich genau damit auseinandersetzt, damit man dort doch einiges tut.
Jetzt mal allgemein auch zu der Bedeutung von Zertifizierung. Ich höre ja auch von meinen Vertriebskollegen teilweise, wenn größere Ausschreibungen sind, Regierungsausschreibungen, dann werden ja häufig auch gewisse Anforderungen, dass du gewisse Zertifizierungen vorweisen musst, dass du überhaupt in diese Auswahlrunde reinkommst. Welche Rolle spielen diese Zertifizierungen gerade bei diesen Projekten oder Ausschreibungen?
Ja, da sind wir, glaube ich, eher bei solchen Sachen wie, ich als Unternehmen bin ein IT-Security-Lösungsdienstleister und möchte meine Lösung dort verkaufen, dann ist es sicherlich so, dass man bestimmte auch behördliche Auflagen dann hier und da erfüllen muss. Wenn es jetzt wirklich solche Dinge sind, die vom Staat eingekauft werden, zum Beispiel den elektronischen Ausweis oder die Lesegeräte dafür, oder Biometrieverfahren bei der Border-Control an Flughäfen. Oder vielleicht aber auch im Finanzwesen. Dann müssen natürlich diese einzelnen Komponenten, meistens hier auch immer noch heutzutage, immer noch Smartcard bezogen, dann müssen diese Komponenten natürlich gewisse Eigenschaften dann erfüllen, wo Nachweise erbracht werden müssen, dass dort eine gewisse Security-Funktionalitäten dort vorhanden sind. Ohne dem wird es gar nicht gehen. Aber es geht dann natürlich auch weiter bei bestimmten Software, vom Betriebssystem zu Firewalls, zu Datenbanksystemen bis hin zu wirklichen Sicherheitslösungen, dass man dort natürlich gewisse Verfahren anwenden muss. Bisher waren die Deutschen und die Franzosen in Europa ziemlich pingelig, was das angeht. Jetzt mit der neuen oder neueren europäischen Sicherheitsbehörde ENISA und den entsprechenden europäischen Rechtsordnungen, CSA, Cyber Security Act und Cyber Resilience Act, hat man dann wahrscheinlich noch mehr Auflagen zu erfüllen. Das bezieht sich dann auch auf Komponentenhersteller für das Internet der Dinge, für Smart Home und all die anderen Sachen, die dann auch sagen müssen, oh, jetzt brauchen wir aber auch mal Security bei uns drin. Ansonsten wird es schwierig sein, das eine oder andere digitale Gerät oder die eine oder andere digitale Lösung in Europa noch zu vertreiben. Das ist so ein bisschen die Zukunft. Und wenn man noch über Europa hinausgeht, dann gucken natürlich auch andere Staaten auf das, was gerade in Europa gemacht wird. Was jetzt nicht bedeutet, ich habe ein europäisches Zertifikat und jetzt kann ich das auch wunderbar in China verkaufen. Nein, 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 so wird es nicht sein, weil die haben dann wiederum ihre eigenen Prüfverfahren und auch die Amerikaner sehen Security so ein bisschen anders. Aber sicherlich, wenn man in Deutschland oder in Europa mit Security-Nachweisen gut punkten kann, könnte man es auch im internationalen Vertrieb dann ein wenig einfacher haben. Also das würde ich mal so grundsätzlich unterstellen.
Ich meine, du hast das jetzt ja auch schon, den Cyber Resilience Act unter anderem angesprochen. NIS2 steht vor der Tür. Beziehungsweise wir sind mal gespannt, wann es in Deutschland dann wirklich auch zum Gesetz wird. So mal aus deiner Sicht, welche Rolle spielt denn die IT-Sicherheit jetzt gerade auch in Unternehmen, weil halt auch die Prozesse immer digitaler werden oder schon längst digital sind?
Ich würde jetzt gerne antworten, das müsste Prio 1 sein. Leider kriege ich aber mit, dass bei der digitalen Transformation von Unternehmen es schon an ganz trivialen Sachen hapert, nämlich dass die digitale Transformation nicht so richtig gelingt. Also hier und da merke ich halt schon, da wird so ein bisschen was digital gemacht, dann braucht man doch wieder einen Ausdruck, weil eine Unterschrift handschriftlich gemacht werden muss, damit es danach wieder eingescannt wird, damit dann der digitale Prozess wieder weitergeht. Das ist natürlich alles Schluss. Also grundsätzlich muss man natürlich erstmal auch die digitale Transformation selber im Griff haben und konsequent digital transformieren. Und dann, wenn man das dann tut, sich gleichzeitig auch noch Gedanken machen, inwieweit ist man dann noch stabil gegenüber Cyber-Security-Attacken. Das eine geht in das andere dann direkt über, aber wie gesagt, ich bemerke an der einen oder anderen Stelle, sei es in der Industrie oder noch schlimmer bei Behörden, dass mit der digitalen Transformation hat man noch nicht so wirklich richtig im Griff. Also da ist Deutschland insgesamt auch zumeist sehr, sehr schlecht. Aber wenn, dann natürlich auch möglichst so, dass nicht noch ein Dritter in diese digitale Transformation eingreifen kann und seine eigenen Prozess dort antriggert, den man eigentlich so gar nicht haben will. Das wäre so ein bisschen doof.
Aber mal so rumgefragt, wie können denn dann Unternehmen sicherstellen, gerade auch im Hinblick auf die kommenden Gesetzgebungen, Cyber Resilience Act NIS 2 und so weiter, dass ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen und das vielleicht auch mit einer Zertifizierung unterstützen können?
Ja, sicherlich. Also wie gesagt, dann sind wir wieder an dieser Ecke. NIS 2 geht es ja in erster Linie um kritische Infrastrukturen, genauso wie in der deutschen Pendant dazu, wie man kritische Infrastrukturen schützt. Kritische Infrastruktur, der Begriff ist jetzt mittlerweile doch ein bisschen mehr weitergegriffen. Ist also mehr als nur Lebensmittel, Energie und Wasserver- und Entsorgung, sondern sind noch ein paar andere Industrien mit dazugekommen. Und dort geht es natürlich in erster Linie dann auch darum, dass man dort, wie gesagt, ein Informationssicherheitsmanagement in geeigneter Art und Weise so aufsetzt, dass man möglichst eine Cyberattacke verhindert und, wenn sie nicht richtig zu verhindern ist, entdeckt, möglichst eingrenzt, sodass von diesem Ausfall einer kritischen Infrastruktur nicht gleich ganz viele Menschen betroffen sind. Darum geht es ja eigentlich dann dabei. Security Awareness, Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems auf der Management-Ebene eines Unternehmens und das auch möglichst dann eben zertifizieren lassen, damit auch dort dieser Nachweis erbracht worden ist.
Viele Hörer werden sich jetzt fragen, boah, was brauche ich denn jetzt? Welche IT-Sicherheitszertifizierungen sind aus deiner Sicht für Unternehmen in Deutschland besonders wichtig und warum? Wahrscheinlich kommt es jetzt auf Branche und so weiter an, aber so vielleicht kann man das so ganz allgemein sagen.
So etwas wie ein Informationssicherheitsmanagement, also Blaupause ISO 27000, sollte natürlich jedes Unternehmen möglichst haben und auch nachweisen können. Alternativ auch Grundschutz wird auch gehen, die eine kritische Infrastruktur im Sinne des Gesetzes sind oder nah an einer kritischen Infrastruktur dran sind. Aber auch allen anderen sei das wirklich zu empfehlen. Jetzt vielleicht nicht jedes Handwerksunternehmen mit 10 Mitarbeitern, das ist Quatsch. Aber wenn es denn auch größer wird und wenn man natürlich auch viele, viele digitale Prozesse hat, wäre es Harakiri, das genau nicht zu tun. Und wenn man dann dort rüber hinaus auch Lösungen anbietet, digitale Lösungen anbietet, wo IT-Security-Funktionalitäten auch implementiert sein müssen. Angefangen von Hochsicherheit, von dem, was man in seiner Brieftasche mit rumschleppt, Ausweis, Gesundheitskarte, Bankkarten, über die Geräte, wo man diese Dinge dann natürlich platziert, das heißt also der Kartenleser, also Geldautomat oder ein Lesegerät für andere Funktionalitäten für die Gesundheitskarte, bis hin zu Informationsflusskontrolle, verschlüsselte Übertragung, Firewall-Technologien, Datenbanken, die auch soziale Netzwerke und Webserver schützen, dann muss man auch dort diese Verfahren möglichst haben. Für Komponenten sind es vielleicht zukünftig dann nicht nur diese von mir schon erwähnten Common Criteria, sondern es wird dann ein neues Schema in Europa sich etablieren. Das heißt, das EUCC, die europäische Version dieser Common Criteria. Alternative Verfahren gibt es auch in einzelnen Ländern. Ist man da auch schon vorgeprescht, das BSI mit der beschleunigten Sicherheitszertifizierung. In Spanien heißt es LINFE, wieder ein anderes Verfahren. Da muss man gucken, wie sich da Europa sortiert, damit da möglichst ein einheitliches alternatives Verfahren bei rumkommt. Und für Cloud-Services, Cloud-Infrastrukturen, da hat die ENISA auch ein weiteres Verfahren, möchte es etablieren. Es ist das European Cloud Security Scheme, EUCS. Und auch dort werden natürlich dann Cloud-Infrastruktur-Provider, wo natürlich Security in den Serversystemen, die in einer Cloud-Architektur versteckt sind, dann auch möglichst irgendwelche Security-Features hat, die dann auch nachgewiesen werden müssen. Das wird jetzt so ein bisschen komplexer. Und dort sehe ich persönlich natürlich noch so ein gewisses Angriffspotenzial, inwieweit das gesamte Zusammenwirken ist. Weil wenn man ans Internet der Dinge denkt, dann ist es ja so, wenn man heutzutage so eine IoT-Komponente hat, meinetwegen eine smarte Waage, womit man sein Gewicht einfach nur wiegen kann, dann kann man das Gewicht natürlich auf der Waage ablesen. Oder aber es geht einmal zu dem Cloud-Provider von dieser Waage einmal rückwärts dorthin, damit es hinterher wieder auf meinem Handy erscheint und als Angreifer, wobei es sich natürlich die Frage stellt, warum möchte ein Angreifer mein Gewicht irgendwie rauslesen, aber es nur als Beispiel, habe ich natürlich den Vektor, ich nehme die Komponente, ich nehme die Cloud-Infrastruktur oder ich nehme das User-Interface auf meinem mobilen Endgerät, egal von welchem Hersteller das das smarte Handy dann halt kommt. Und in diesem Zusammenwirken, da muss sicherlich in Zukunft noch einiges getan werden, weil noch gibt es eben unterschiedliche Prüfverfahren für eine Komponente, für so einen Cloud-Service, für ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf Management-Ebene, also mehr organisatorisch. Und das Zusammengreifen, das wird später in den nächsten Jahren dann die entscheidende Frage werden.
Jetzt lass mich mal eine Zwischenfrage stellen, die mir gerade ganz spontan in den Sinn kommt. Ich hatte im Zuge des Rückzugs des ehemaligen EU-Digitalkommissars Thierry Breton ein Zitat gehört. Da ging es halt auch um das Thema Gesetzgebung, Regulierung und so weiter, dass man ihm den Vorwurf gemacht hätte, die EU hätte der Wirtschaft ein sehr enges Korsett angelegt durch die ganzen Regulierungen, sei es NIS II, Cyber Resilience Act und so weiter. Findest du das auch so oder meinst du eher, man hat Realitäten anerkannt und einfach gesagt, gut, wir müssen Standards entwickeln, weil sonst entgleitet uns das auch aus der Hand und jeder macht dann, was er will?
Das mit dem Korsett finde ich gut, aber das Korsett sollte ja eher für die Cyberangreifer sein. Also die gehören ja in ein Korsett. Man muss jetzt mal wirklich sehen und ich weiß jetzt, ich glaube, die Unternehmen oder auch der Endverbraucher, der ist ja eigentlich nur mit Security dann konfrontiert, wenn gerade mal irgendwas passiert. Dann kommt eine Ransomware und auf einmal geht die ganze IT nicht mehr und man muss ein Lösegeld zahlen oder so ähnliche Sachen. Und wir haben gerade, und das meine ich wirklich ernst, wir haben gerade paradiesische Zustände für Cyberkriminelle. Besser kann man eigentlich nicht Geld verdienen. Man darf sich halt nur nicht erwischen lassen, sollte möglichst aus einem anderen Rechtsraum heraus angreifen. Und das, was dort auf EU-Ebene gemacht wird, ist ja erstmal der Versuch, auf organisatorischer und gesetzlicher Ebene eine Schadensbegrenzung herbeizuführen, an die sich möglichst dann auch viele erstmal orientieren, damit das dann eingegrenzt wird. Und darum geht's. Dass der ein oder andere das für sich als Korsett empfindet, ist quasi burlesque aufgrund dieses wahnsinnigen cyberkriminellen Marktes, der ja existiert. Da lachen sich die Angreifer echt tot. Und deswegen meine Meinung, nein, es war absolut überfällig und in meinen Augen geht es eigentlich dann sowieso insgesamt noch ein wenig zu langsam, muss man jetzt auch mal so sagen.
Eigentlich ein tolles Schlusswort, aber lass uns doch noch mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Was glaubst du, wie werden sich IT-Sicherheitszertifizierungen angesichts der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern?
Rasant. Es wird wirklich rasant sein, weil KI ist fantastisch für die IT. Man kann dort wahnsinnig schöne Sachen mitmachen. Man kann natürlich auch Security-Lösungen verkaufen, die KI-supported werden und dort ein bisschen besser sind. A, in der Angriffserkennung und allem drumherum. Auch wir als Prüfhaus nutzen künstliche Intelligenz für manche Angriffsvektoren, manche Verfahren. Das geht einfach sehr viel schneller und kann es auch besser beschreiben. Und witzigerweise kann man auch schönere Prüfberichte erstellen, wenn man dann die KI so ein bisschen mitschreiben lässt. Dann hört sich es ein bisschen besser an. Das aber auf der Kehrseite ist genau auch andersrum so. Es wird immer mehr sogenannte AI-powered Attacks geben, also KI-unterstützte Angriffsvektoren. Eines der bekanntesten sind die Adversarial Attacks, die bei KI genutzt werden, wo dann ein Angreifer versucht, das KI-Modell für etwas auszutricksen. Das kennt man vielleicht, der ein oder andere, der es schon gesehen hat, wo man auf so einem Stoppschild dann an Aufkleber an irgendwelchen Stellen drauf macht und dann erkennt das Auto dann eventuell das Stoppschild nicht als Stoppschild, sondern ist es irgendwie ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild hier 100 Sachen oder doch ein Vorfahrtsschild oder so etwas. Das heißt also, die KI-Modelle werden ausgetrickst und dann kommt man irgendwie rein. Andere Dinge, von denen man auch sehr oft jetzt schon gehört hat, sind sogenannte Deepfake-Attacken. Das heißt, ich streue Deepfakes ein von Videos, von Tonmitschnitten und unterlege einem Politiker komplett andere Worte und das tue ich, streue ich in sozialen Netzen. Und das sind auch so Dinge, wo man natürlich auch schauen muss, wie man sich dagegen wappnet und wie man dagegen vorgeht. Ansonsten wird man natürlich, genauso wie man durch KI Programme programmieren lassen kann, dann auch versuchen, eine KI Attacken schreiben zu lassen. Es wird KI-Bots geben, es wird ein Exploit, KI-driven Exploit-Development geben, wo man dann versucht, auch über KI neue Angriffsvektoren zu finden und irgendwo reinzukommen. Das heißt, die Bedrohung durch KI wird absolut rasant. Was auf der anderen Seite bedeutet, wir brauchen vielleicht auf der IT-Schutzseite nicht nur KI-Schutzmaßnahmen, damit oder und unterstützende Schutzmaßnahmen, damit ein Angreifer erst gar nicht reinkommt. Bei der einen oder anderen Stelle wird man es eventuell nicht verhindern können. Und dort muss man natürlich unsere Angriffserkennung auch noch weiter aufdröseln, dass, wenn ein Angriff denn stattgefunden hat, dass man ihn entdeckt, einschränkt und darauf reagieren kann. Der Mensch selber wird vielleicht gar nicht mal schnell genug sein auf Unternehmensebene. Dort muss dann vielleicht die IT, sofern man es eingrenzen kann, muss die IT sich automatisiert vielleicht auch selber schützen. Und dann sind wir bei so kontinuierlichen Methodiken.
Also ich werde in den Shownotes mal verlinken, weil du sagtest, das Thema Deepfakes. Wir hatten dann aktuell, ich glaube, das ist ein paar Wochen her, eine ganz spannende Geschichte gehabt. Da gab es Deepfakes unter anderem mit dem CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz oder mit dem SAP-Gründer Dietmar Hopp oder auch mit dem CEO von der Lufthansa, wo dann das wirklich in ein Nachrichtenprogramm eingebettet wurde oder teilweise auch Aufnahmen genommen wurden aus Nachrichtensendungen, daraus ein Deepfake-Video erstellt wurde, wo dann die angeblich Investments in irgendwelche Kryptosachen empfehlen, wo man ja nur ganz kleine Beträge investieren muss, 5 Euro würden ja schon reichen und man damit 1000-fach Gewinn machen würde. Und also die Dinger, klar, wenn ich es mir auf dem Computer angucke oder auf dem Fernseher sehen würde, würde mir das auffallen, weil die Synchronisation stimmt nicht. Das ist ein bisschen hölzern. Aber die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben das über Facebook ausgespielt, also vermeintliche Facebook-Werbung. Und ich meine, du weißt es selber oder die meisten Hörer wissen es auch, wenn man es auf dem Smartphone sieht, man sieht nicht jedes Detail in einem Video. Und da achtet man vielleicht nicht so auf die Lippensynchronisation. Aber das werde ich mal verlinken, nur um das auch so ein bisschen zu unterstützen, dass das einfach wirklich auch immer besser wird, immer gefährlicher auch für sowohl Unternehmen als auch Verbraucher, Endverbraucher, dass man das einfach auf dem Schirm haben muss.
Das wird aber wirklich sicherlich noch viel, viel besser werden. Das heißt, KI-generierte Deepfakes, auch von Videoaufnahmen, dann wird es hinterher lippensynchron sein. Vielleicht werden dann Aussagen sein, die hat er nie gesagt, aber die Stimme wird dann komplett perfekt auch nachgeahmt werden. Und da kann man auch sagen, das ist ja im Prinzip ist es ja nicht ein Cyberattacke im eigentlichen Sinne, sondern irgendein Künstler, ich nenne die Leute mal Künstler, versucht mit KI-Methoden ein komplettes Video von einer prominenten Person nachzuahmen mit einem entsprechend vernünftig unterlegten Text und versucht damit dann auch über soziale Medien Menschen zu beeinflussen. Das ist eine Kombination von Cyberattacke und realer Attacke in einer gewissen Form. Und dort muss man natürlich schon sehr, sehr große Awareness betreiben und auch gucken, wie man mit sozialen Netzwerken klarkommt. Das geht weit über den eigentlichen Cyber-Security-Begriff hinaus. Also soziale Netzwerke ist ja eh die Frage, können oder sind wir überhaupt bereit dazu, mit diesem Medium in Zukunft noch vernünftig umzugehen? Komplett andere Fragestellung.
Wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt, aber eine Frage habe ich noch, einfach nochmal, um den Blick in die Glaskugel so ein bisschen zu werfen. Wie könnten sich kontinuierliche, automatisierte Sicherheitszertifizierungen in Zukunft entwickeln und welche Vorteile bieten sie Unternehmen?
Also da sehe ich gerade für uns Prüfhäuser eine enormes Zukunftspotenzial, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Security, auch auf die Safety. Also man muss sich ja natürlich die Frage stellen, ob man in Zukunft noch alle 2 Jahre mit seinem Auto zum TÜV fährt, damit ein Mensch dort das Auto untersucht. Ein vollkommen durchdigitalisiertes Auto. Warum? Weil dort alle Sensoren an Bord sind. Warum kann das Auto sich nicht dauerhaft sowieso selber prüfen und das Prüfunternehmen kriegt dann bestimmte Eckdaten und sagt, okay, das ist jetzt noch in einem verkehrstüchtigen Zustand. In der Tat, wenn wir autonomes Fahren irgendwann haben, wird dann mein Auto autonom alleine zum TÜV fahren, damit dort ein Mensch kommt und das Auto untersucht. Das hört sich dann irgendwie ein bisschen schräg an. Also es muss dann irgendwie anders gehen. Und natürlich für Security-Fragestellungen genau das Gleiche. Das heißt, bestimmte Schutzmaßnahmen können an der einen oder anderen Stelle nicht greifen. Das heißt, ich brauche dann natürlich auch Möglichkeiten, Angriffe zu erkennen, was natürlich durch bestimmte Lösungsdienstleister auch schon gemacht wird und muss dann aber eventuell auch schon, also Prevention, Detection und dann eine gewisse Reaktion muss dann auch passieren. Heutzutage ist es ja auch zumeist noch so, oh, da ist ein Angriff, dann setzen sich erstmal ein paar Menschen zusammen und die sagen dann, oh, wir müssen so und so reagieren. Da ist dann die Frage, ist das dann noch schnell genug? Braucht man nicht vielleicht noch andere Methodiken? Wenn man jetzt an Industrieanlagen und sowas denkt, nach dem Motto, oh, hier ist ein Angriff, wir stellen die Industrieanlage still, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Aber auch dort muss man sich natürlich dann darüber Gedanken machen, dass nur der Schutz gegen Angriffe nicht mehr ausreicht. Jetzt ist die andere Mannschaft quasi schon in der Ritterburg drin, also die Schutzmaßnahme Tor und Mauern ist überwunden. Was mache ich dann? Wie reagiere ich darauf? Was mache ich dann? Dort muss sicherlich viel, viel mehr passieren und dieses vollautomatisierte und kontinuierliche Security-Überwachung, ein paar Datenschützer würden jetzt wahrscheinlich wieder aufschreien, auch das muss man natürlich dann noch im Hinterkopf haben, ist sicherlich in der Zukunft dann an der einen oder anderen Stelle auch notwendig.
Wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt. Ich glaube, wir könnten noch viel weiter reden. Es gibt noch genug Themen zu besprechen. Vielleicht vertagen wir uns auf eine weitere Sendung. Ich bedanke mich vielmals bei Markus Bartsch von TÜV ET. Danke, Markus.
Ich danke auch für die Einladung.
Ja, mein Name ist Christian Lug. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.